Ja, ich will mir das antun. Ja, und ich will mir das antun, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich einen großen Teil dazu beitragen kann, dass wir viele Sachen anders angehen können.
Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch wieder zu unserem gemeinsamen Podcast Quergelauscht mit Holger und mit mir, heute bei Tobias Krüger, einen der bisher drei Bürgermeisterkandidaten für unsere schöne Eingemeindung am Mellensee. Hallo Tobias.
Hallo ja. Herr Krüger.
Hallo, herzlich und willkommen.
Ihr merkt schon, wir halten das jetzt mal durch. Steffi duzt, ich sieze, wir haben uns vorher drauf geeinigt. Mal schauen, ob wir das durchhalten mit dem Du und mit dem Sie. Das sind immer so kleine Stolpersteine. Aber Steffi, beschreib doch mal den Hörerinnen und Hörern, was wir hier sehen. Also wir sind in der Wohnküche von Tobias Krüger.
Ja, ich bin von Tobias in seinem wunderschönen, sehr, sehr hellen und freundlichen Haus begrüßt worden. Tobias, hier hängen viele, viele wertschätzende Fotos deiner Familie. Du bist Familienvater. Wie viele Kinder hast du?
Ja, also es ist richtig, ich bin Familienvater, ich habe vier Kinder im Alter von 14, 12, 10 und 8 Jahren. Ja, und ja, es ist richtig wertschätzend, also es nimmt einen großen Anteil in meinem Leben logischerweise ein, das, was man an Zeit zur Verfügung hat, dass man die da investiert.
Ja, das sieht man hier auch bei dir, also sowohl rechts als auch links und ja, ein Stück weit hinter mir, alles voller Familienfotos.
Und wenn ich mich umdrehe, draußen gibt es auch noch einen schönen Garten, ich sehe Fahrräder, ich sehe ein Trampolin, ich sehe ein paar angelegte Wege und ein paar schöne Bäume und Büsche. Vielleicht, können, bevor wir so auf den Lebensweg kommen, wie sieht es denn mit der Freizeit aus? Haben Sie bei der Familie mit vier Kindern, ist es nämlich natürlich immer schwierig mit Freizeit, aber gibt es ein Hobby?
Ja, also Hobby ist in der Tat, ich mache gerne Sport, also ich bin ein sportlicher Mensch. Ja, und
das sieht man.
Danke. Und da speziell Kraftsport und Ausdauersport, da in der Kombination. Also ich habe hier im Garten, das sind noch zwei kleine Bungalows, Holzbungalows, die sind ausreichend reichlich ausgestattet mit dem, was man da so braucht, um sich mal den Stress abzubauen. Ja, also da ist meine Zeit. Ansonsten, ja, da haben wir sozusagen schon auch eigentlich die Kombination, also da, wo wir unsere Zeit auch gerne verbringen, Reisen. Also wir haben ein Wohnmobil, wir sind sehr gerne unterwegs in Europa.
Wo denn zum Beispiel?
Ja, also jetzt das nächste Ziel wird Spanien sein, mit einem Halt vorher in Frankreich. Ansonsten sind wir standardmäßig immer wieder, und da wird es uns auch im Sommer hinziehen, in Italien und in Kroatien und alles, was sozusagen da noch auf dem Weg und by the way ist. Also meistens in Südeuropa, also wir bevorzugen das Warme. Wir waren aber auch schon mal im Norden.
Gibt es einen Lieblingsplatz?
Ja, es gibt einen Lieblingsplatz, ja. Also der ist
tatsächlich. Den willst du bestimmt nicht verraten, oder?
Nee, doch, der ist, also sage ich auch ganz offen, also das ist einer von den beiden großen, die man, also in Italien, in der Nähe von Venedig, die man auch in unzähligen Dokumentationen im Fernsehen sieht, ja. Und das ist der eine von den beiden. Am Anfang hatte ich auch gedacht, ja, so Art Massentourismus und Sardinenbüchse und wie auch immer. Aber da ist hat sich auch dieses, also der ist auch von Deutschen gegründet worden, muss man vielleicht noch dazu sagen. Da ist so viel Ordnung und Ruhe auch nachts, und das ist so gezielt gelenkt, dieses Veranstaltungswesen und was da los ist, dass man trotzdem in Ruhe ist und man in Ruhe entspannen kann. Aber trotzdem, wenn man gerade, also für uns mit den Kindern, die Poollandschaft, zwei riesen Poollandschaften plus den Strand vom Meer, also besser geht's nicht. Also
deswegen, und Venedig in der Nähe.
Ich Venedig in der Nähe, so korrekt. Da waren wir dann auch letztes Jahr. Ja. Also das ist einfach fabelhaft. Deswegen, das ist so der Ankerpunkt. Und alles ringsherum ist das, wo wir sagen, jetzt auf zu neuen Ufern. Wir entdecken mal wieder was Neues, ja. Also, ja, und ansonsten vielleicht noch so ja, der Garten und auch der Spielplatz und das irgendwie mal wieder was reparieren, wenn da was kaputt gegangen ist oder so, auf Trampolin und so, nimmt dann auch nochmal Zeit in Anspruch, wobei ich nicht sagen würde, das ist mein Hobby, sondern das ist eher, das gehört dazu.
Ja. Also. Tobias, den Sport, den du machst, so zum beruflichen Ausgleich, wird der beruflich von dir gefordert? Also musst du fit sein oder machst du das, weil du das einfach für dich brauchst?
Sowohl als auch. Also ich muss beruflich fit sein, ja. Also
bist du ein Schreibtischtäter?
Nein, ich bin kein Schreibtischtäter, ich habe aber in den über 20 Jahren auch viele verschiedene Funktionen und Tätigkeiten wahrgenommen und darunter waren halt auch typische Ermittlungstätigkeiten, wo man auch viel am Schreibtisch saß oder auch diese Stabstätigkeiten.
Ja. Was wir noch nicht verraten haben, oder haben wir es schon gesagt, dass Herr Krüger Polizist ist, da werden wir sicherlich gleich drauf kommen. Daher eben ein Hinweis schon auf die Tätigkeiten. Aber ich würde, bevor wir auf die berufliche Tätigkeit gehen, so ein bisschen so den Lebensweg erfahren wollen. Also wo sind Sie aufgewachsen oder wo haben Sie gelebt? Was war Ihr Weg nach am Mellensee?
Also ich bin geboren und aufgewachsen bin ich in Berlin-Neukölln. Und als ich meine Frau dann kennengelernt habe, sind wir in die Familiengründung gegangen und sind rausgezogen aus Berlin. Mit Zunahme der Anzahl der Kinder, wenn man so möchte, gab es den einen oder anderen Umzug, der hinter uns steckte, so dass wir dann aber auch an einem Punkt ankamen, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir so viel Platz und verwirklichen unseren Lebenstraum und bauen und sind dann nach Mellensee gezogen. Und das war vor etwas mehr als 10 Jahren.
Wie seid ihr auf Mellensee gekommen? Gibt es da Familie?
Nee, also ja und nein. Also es gab vorher keine familiären Bezüge. Mhm. Jetzt gibt es familiäre Bezüge. Also wir sind sozusagen mehrere gewesen, die hierher gezogen sind gleichzeitig. Und ansonsten, Mellensee war so, wir haben uns eine ganze Menge Ortschaften einfach sozusagen mit als in Verbindung mit Ausflügen angeguckt. Einfach wie ist, und das finde ich ganz wichtig, wie ist sozusagen das Gefühl, wenn man erstmal irgendwo ist, bevor man jetzt bei einen der einschlägigen Immobilienportale irgendwie nachschauen würde. Und ein Besuch hat uns mal nach Mellensee geführt. So, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal gucken, was dann hier ist. Also das war dann der zweite Schritt. Und dann stießen wir hier auf dieses Grundstück und haben geguckt, geprüft, ob wir uns hier sozusagen, ob wir das realisieren können. Und dann ist das so gekommen.
Ist schön geworden. Ja, ist wirklich schön gewesen. Schönes Grundstück, schönes Haus. Schöner Garten.
Ja, vor allen Dingen liegt man ja auch nicht wie die Heringe so nah zusammen und jeder kann dir auf den Teller gucken, hast deine Ruhe hier.
Ja, also das in der Tat. Also. Ja.
Und das neue Strandbad, wenn es denn aufmacht, über das wir ja schon in einer anderen Episode von Quergelausch gesprochen haben, ist ja gleich um die Ecke. Ist für die Kids natürlich grandios, wenn das aufmacht.
Ja, das ist also definitiv. Also der Weg ist nicht nennenswert, also bis man da ist. Und es ist auch in der Tat, also ich habe ja auch mich schon da unterhalten mit dem neuen Pächter und das ist für alle ein Gewinn und aber auch speziell jetzt natürlich für unsere Kinder. Das ist eine hervorragende Sache, dass es da vorangeht.
Ja, Tobias, was hat dich zum Polizistendasein gebracht?
Ja, also es ist kein reiner typischer Kindheitstraum gewesen. Das hat sich erst in der Oberschulzeit so weitgehend verfestigt.
Gab es dann Ereignisse und Auslösende?
Nee, es gab kein spezielles Ereignis. Das war, würde ich mal sagen, so im Rahmen der Jugendzeit, wo man sich zwangsläufig damit auseinandersetzen muss, was möchte ich denn beruflich machen. Ja, da gab es verschiedene Optionen, so dass ich auch zunächst zur Post gegangen bin, da eine Ausbildung gemacht habe und auch bei der Post gearbeitet habe. Da aber dann auch gemerkt habe, also das ist dann doch nicht das und gehe ich zur Polizei, also bewirb mich bei der Polizei und bin dann auch zur Polizei gegangen. Und ja, da bin ich seit etwas mehr als 20 Jahren jetzt bei der Polizei.
In Neukölln auch noch?
Jetzt ja, aber also ich bin jetzt in Neukölln auch erst wieder seit einem Jahr. Also da war ich die ersten 4 Jahre dazwischendurch mal wieder und immer wieder. Also ich habe ganz viele verschiedene Aufgaben und Funktionen wahrgenommen, so dass ich immer mal wieder sozusagen, also ist Landesbeamter in Berlin, dass man von A nach B versetzt wurde und da was gemacht hat.
Was machen Sie jetzt gerade? Schreife oder?
Ja, also jetzt bin ich in Berlin-Neukölln in so einem Brennpunkt-Kiez tätig, den man jetzt auch aus den Medien jetzt in letzter Zeit öfters gesehen hat. Boah. Und da ist einiges, was jetzt angegangen wird, wo man auch so in präventiver Hinsicht guckt, wie man da sich weiter aufstellt und genau, da bin ich jetzt seit knappem Jahr.
Da fällt mir sofort ein, also wir haben ja alle ein Bild von Neukölln. Ich zumindest, ich habe lang genug in Berlin gewohnt, nicht in Neukölln, sondern in Schöneberg. Da fällt mir ein, um so einen Job zu machen, auf der Straße im Brennpunkt-Kiez in Neukölln, muss man ja alle möglichen Fähigkeiten haben oder Fähigkeiten und auch eine gewisse Haltung. Also da haben wir ja gerade in den letzten Wochen und Monaten, Silvester auch noch, von gehört. Was zeichnet Sie aus oder was brauchen Sie, um diesen Job machen zu können?
Ja, also zunächst braucht man erstmal ein sehr dickes Fell, Ne? Also man ist, natürlich im Gegensatz zu dem einen oder anderen Berufsbild, was vielleicht eine Uniform trägt, oft hier eine gewisse Zielscheibe oder nicht derjenige, der so gerne gesehen wird in allen Punkten und Bereichen. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass man da nichts persönlich nimmt. Ja, also Anfeindungen, Probleme gibt es da immer wieder. Was man aber ansonsten braucht, ist auch immer wieder den neutralen und nüchternen Blick. Also den braucht man nicht nur in Neukölln, den braucht man als Polizist. Also der ist auch vorausgesetzt. Also dass man tatsächlich jedem Gegenüber immer wieder bei Null betrachtet und da ohne Stereotypen arbeitet. Also die Lebens- und Berufserfahrung, die spielt immer eine Rolle. Ja, also die kann und soll man und muss man unbedingt mit einbringen. Die darf aber nicht dazu führen. Also da muss man sich immer wieder selbst besinnen, dass man ganz schnell an den Punkt kommt und sagt, okay, was haben wir denn jetzt hier eigentlich für eine Situation, ohne dass man das voreingenommen irgendwie probiert zu behandeln, das Thema oder die Sache abzuarbeiten.
Gibt es ab irgendeinem Punkt oder gab es mal eine Situation für dich, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich diesen Job längerfristig mit meiner Familie vereinbaren kann?
Also es gab belastende Einsätze, die mich danach definitiv stark berührt haben, das kann ich so sagen. Die sind nicht an der Tagesordnung, also das ist auch wiederum sehr wichtig, dass man das auch deutlich macht. Die haben nicht dazu geführt, dass ich jetzt mir darüber Gedanken gemacht habe, oh, ich möchte den Job vielleicht nicht mehr machen. Die haben einen anders berührt und bewegt. Ich suche neue Herausforderungen und ein ganz anderes Berufsbild und bin deswegen jetzt gerade an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte was anderes machen. Aber das basiert jetzt nicht darauf, dass ich jetzt was Einschneidendes erlebt habe.
Dann gibt's jetzt aber dann noch etwas, was auf Ihrer Webseite steht, was ich sehr interessant fand. Sie bezeichnen sich auch als Organisationsentwickler. Es ist ja ganz interessant, weil der Volker Eilenberger sich, glaube ich, auch als Supervisor und Organisationsentwickler beschäftigt und ich bezeichnet und ich auch. Erklären Sie mir doch mal, was ich mache, beziehungsweise natürlich erklären Sie, was Sie machen und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt zum Polizisten dazu noch eine zusätzliche Weiterbildung, Studium zu machen?
Also das Erste, ich habe ja da vielleicht den Schritt 1 nochmal kurz erklärt, ich habe ja einen Studiengang gemacht, der für die Verwaltung, also Master of Public Administration, also der sehr grau und sehr zahlenlastig ist, den habe ich nebenberuflich gemacht und dann hat mir das eine ganze Menge Kompetenzen, will ich meinen, gegeben, so dass ich aber auch gleichzeitig gemerkt habe, da fehlt definitiv das Menschliche, das Soziale, alles, was bei Veränderungsprozessen dahinter steht. Und ich war auch beruflich damit konfrontiert, dass ich mitwirken durfte an einer sehr großen Strukturreform und habe da Eindrücke gewonnen, wo ich gesagt habe, für mich erkannt habe, ich würde das Ganze gerne mal bei Null und fundiert durch ein anständiges Studium für mich aufbereiten und gucken, wie man auch Sachen mit diesem Schwerpunkt angehen kann. Und bin auf dieses Studium in meiner Recherche gestoßen, sodass ich das absolviert habe. Und oder beziehungsweise um die Frage zu beantworten, ja, was machen wir da eigentlich oder was steckt dahinter? Es ist in der Tat immer so, wenn sich ein Prozess verändern soll, wenn wir davon reden, dass ausgegeben wird ein Ziel, also so geht's jetzt nicht weiter, wir haben ein Problem erkannt, wir müssen was ändern, dann geht's in der Tat bei mir darum, dass die Menschen mitgenommen werden, dass verstanden wird, was steckt denn dahinter und auch erstmal dieses prägende Bild ist, es geht tatsächlich immer um Menschen, die muss ich maximal beteiligen, also ich muss tatsächlich erkennen, wer ist denn jetzt hier betroffen, wie kann ich die beteiligen, in der Hoffnung, möglichst viele auch für diesen Veränderungsprozess zu gewinnen, dass das Ganze dann am Ende auch auf einem guten Fundament steht, dass der größtmögliche Teil das dann auch alles trägt.
Ja. Du machst jetzt nicht gerade ein Bücherwurm hier einen Eindruck und hattest vorher gesagt, der Master ist ja zahlenlastig. Hast du innerhalb des Berufs irgendwann festgestellt, das bräuchte ich noch, um im Prinzip mein Wissen jetzt zusätzlich noch anzureichern? Oder wie bist du denn darauf gekommen? Du machst doch gar nicht den Eindruck, als wenn man dir jetzt unterstellen würde, ja, da habe ich voll das graue Studium, das machen wir jetzt mal.
Ja, Also es war jetzt nicht so, dass ich morgens wach geworden bin und gesagt habe, dann mache ich das jetzt. Das ist schon richtig. Ich habe aber schon beruflich gemerkt, dass das, was ich beruflich gelernt habe und habe ja auch innerhalb der Polizei eine Ausbildung und ein Studium gemacht, da fehlen mir viele Sachen und mich interessieren halt auch andere Organisationen und Prozesse im Allgemeinen, also losgelöst von der Polizei, da hatte ich schon immer ein Interesse dafür, mir anzugucken, wie machen andere eigentlich was und was ist vielleicht gut, wo kann man da was lernen, und dementsprechend hatte ich für mich erkannt, ich will das jetzt so machen und da lernen, und dann halt der zweite Studiengang, also dass ich da gesagt habe, das eine bringt mir diese Kompetenzen und das andere bringt mir genau das Gegenteil.
Also Stillstand gibt's bei dir nicht?
Ist richtig, also ich will definitiv nicht nichts machen, also das passt bei mir nicht, also ich bin nicht die typische Couch-Potato.
Und diese Tätigkeit, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, des Organisationsentwicklers, die machen Sie irgendwie nebenberuflich am Feierabend. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich weiß ja, dass so eine Tätigkeit als Berater, das ist ja eine beratende Tätigkeit im weitesten Sinne, ja auch viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man dann wirklich für einen Kunden arbeitet.
Genau, das ist richtig. Also was ich nicht durchführen kann, ist, also ich bin ja auch vollberuflich tätig, also als Polizist, ein Veränderungsprozess, und gerade wenn man den mit dem Paradigma erfüllen will, dass man sich damit auseinandersetzt, wer ist denn jetzt hier betroffen und mache ich eine echte Beteiligung, dann kann man das nicht nebenbei und mal aus der Hand schütteln und jetzt habe ich dafür mal eine halbe Stunde Zeit. Das funktioniert so nicht. Und so ist es so, dass wir, da spreche ich von einem Netzwerk, was sich im Rahmen des Studiengangs aufgebaut hat, verschiedene Beratungsmodule anbieten, wohin gehen einige von denen das sehr tiefgreifend und in voller zeitlicher Auslastung machen können. Und je nach Problemlage und Situation setzen wir uns zusammen, besprechen, wer kann welchen Teil übernehmen, wo beraten wir jetzt. Also das ist eine Netzwerkarbeit, die einzelfallbezogen ist.
Also das ist unabhängig jetzt von deinem Beruf als Polizist.
Genau, das ist unabhängig, aber das ist keine berufliche Tätigkeit, sondern das ist eher die Interessenstätigkeit, und einige aus dem Netzwerk, die machen das halt vollberuflich, ja, und dann schließen wir uns in verschiedenen Formaten zusammen.
Okay. Was müssen wir noch von den Menschen, Tobias Krüger, wissen?
Ja, ich möchte gerne wissen, Tobias, vorhin hatten wir schon mal ein bisschen angekratzt, aber gibt's Erlebnisse während deines Dienstes bei der Polizei, die dich als Mensch dauerhaft verändert haben? Und auch den Blick von dir auf Menschen im Allgemeinen haben verändern lassen?
Ja, also die gibt es. Und zwar gab es immer wieder hört sich vielleicht nach einer gewissen Regelmäßigkeit an, gab es einige Einsätze, die auch nachhaltig in mir gewirkt haben, die schlechte Bilder produziert haben. Und da ersparen wir uns, oder möchte ich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt ersparen, die Einzelheiten oder das besonders auszuschmücken, aber man kann sich vorstellen, gerade wenn vielleicht bei Menschen, die keine andere Lösung mehr finden für sich und sprich sich dafür entscheiden, in den Freitod zu gehen und dann in dem Prozess dabei sein zu müssen, vom Leben in den Tod zu gehen, und wenn dann da in der Tat auch noch vielleicht viel Blut oder so mit im Spiel ist, das sind keine schönen Bilder, keine schönen Situationen, die sind belastend. Die arbeitet man aber mit einer ordentlichen Fehlerkultur, dass man weiß, dass man sowas nicht einfach mal so nebenbei macht. Die arbeitet man anständig ab. Und dann kommt man da wieder zum Punkt, wo man sagt, okay, ja, das ist, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehe. Was kann ich daraus lernen? Wie gehe ich damit weiter? Und ansonsten gab es aber auch Einsätze, die so nachhaltig gewirkt haben, dass man sagt, oh Mensch, ich bin jetzt hier zu einer 0815 Lappalie gefahren und gehe jetzt hier verletzt raus, lande jetzt hier im Krankenhaus. Also sowas prägt einen natürlich, ja. Also das führt dann dazu, dass man immer eine gewisse Skepsis an den Tag legt bei, auch bei vielleicht ganz normal alltäglichen Sachen, weil die meiste Gefahr oder die größte Gefahr birgt nämlich immer dieser typische 0815 Einsatz. Ja, also nicht das, was man sonst denken würde.
Jetzt haben wir ja noch eine Sache nicht vergessen, aber die wir sollten noch ansprechen. Herr Krüger, Sie sind ja auch bei der Feuerwehr hier aktiv, wenn ich mich nicht täusche. Würden Sie dazu kurz was sagen? Wie lange schon? Und es ist ja Freiwillige Feuerwehr.
Genau, korrekt. Ja. Also es ist die Freiwillige Feuerwehr hier im Ortsteil Mellensee. Da bin ich jetzt seit anderthalb Jahren knapp und gehe da so den Werdegang, den man geht. Also ich nehme die Ausbildung in Anspruch, sodass ich da maximal für mich viel erstens lernen kann und für mich, also es gab ein sehr offenes Einstiegsgespräch mit den Erwartungen und den Hoffnungen, die damit verknüpft wurden. Und da habe ich, und das wiederhole ich auch gerne, gesagt, also ich will auch die Zeit oder mein Engagement, was ich noch zur Verfügung habe, wo ich mich einbringen kann für die Gesellschaft, für hier in den Dienst der Gemeinde stellen und dann da tatkräftig mithelfen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gesagt habe, mich interessieren andere Organisationen, andere Prozesse, andere Aufbaustrukturen. Ja, und die Feuerwehr, also in Berlin ist es ja eine berufliche Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, also mit einer anderen Komponente, wo ich Einblicke habe. Aber diese Einblicke, die ich jetzt hier auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gewinnen konnte, die waren für mich auch ein großer Anreiz zu sagen, ich mache da mit und wenn ich da helfen kann und ich gebraucht werde, umso besser.
Und bist du eher Teamplayer oder eher Führungspersönlichkeit?
Ja, also man muss vielleicht dazu also sagen, das soll jetzt nicht belehrend klingen, um Gottes Willen, aber bei der Feuerwehr oder auch bei der Polizei, da kannst du nur als Teamplayer funktionieren, aber wenn die Frage sozusagen darauf hinausgeht, also ich bin in den anderthalb Jahren jetzt tatsächlich dabei, mir die Grundfertigkeiten anzueignen und das funktioniert ja auch modulweise, also Lehrgang zu Lehrgang. Man hat ja keine zweijährige Grundausbildung sozusagen, das würde ja zeitlich nicht funktionieren.
Ich möchte mich an die Frage anschließen von Steffi, weil da ist ja ein spannendes Stichwort gefallen, nämlich das Stichwort Führung. Und so langsam können wir jetzt, glaube ich, wirklich auch übergehen in die Richtung, warum wollen Sie Bürgermeister werden? Aber ich würde vielleicht gleich jetzt nochmal als Übergang die Frage stellen wollen, haben Sie Erfahrung in der Personalführung?
Also ich bin jetzt, die Tätigkeit, die ich jetzt wahrnehme, ist keine Führungstätigkeit. Und habe meine Erfahrung gemacht, also ich, also das, was man als Wachleiter bezeichnen würde, ohne da jetzt die Zuhörer mit Details, da ist man in der Personalführung und zuständig für die jeweils unterstellten Einsatzkräfte in der Personalführung.
Und das führt jetzt eigentlich schon weit, das wäre eigentlich etwas für einen späteren Teil, aber jetzt passt es gerade. Wenn Sie Bürgermeister wären, würden Sie ja ein Amt führen mit wie viele Mitarbeiter? 60, 70 oder sowas, glaube ich, in der Art. Das würden Sie sich zutrauen.
Also ja, würde ich mir zutrauen. Ich bin jetzt gerade mit der Zahl. Also ich glaube, so in der reinen Verwaltung sind es ja so um die 40 plus dann die so Bauhof und Kitas. Also wir sprechen, glaube ich, von 119 ungefähr. Also wenn okay. Ich hier so nicht festsage. Ja. Aber das ist natürlich trotzdem, also es ist ein Personalkörper, der ist nicht zu unterschätzen und auch meines Erachtens sieht man, dass es ja die eine oder andere Problematik offensichtlich gibt, da steckt eine ganze Menge Herausforderungen und Verantwortung hinter, die dann mit bewussten Augen angegangen werden muss. Ja.
Wann ist denn bei dir der Wunsch gewachsen, Bürgermeister werden zu wollen? So das erste Mal, dass du dich damit näher beschäftigt hast und dachtest, ich kann das bestimmt besser.
Ja, also ich würde sagen, so sind jetzt ungefähr 6 Jahre grob. Ja, also das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann halt das erste Studium gemacht habe, wo ich sage, okay, dann sehe ich mal zu, auch wenn es kein fürs Berufsbild Bürgermeister natürlich keine Ausbildung in dem Sinne gibt, erwarten ja, glaube ich, zu Recht, gerade wenn wir hier von 7200 Einwohnerinnen und Einwohnern sprechen, dass da auch gewisse Kompetenzen mitgebracht werden. Und deswegen war Schritt 1 dieses Studium, um da diese Kompetenzen mir anzueignen und dann halt Schritt 2 das nächste Studium. Also so kurzum knapp seit ungefähr 6 Jahren.
Und was hat die Frau dazu gesagt?
Ja, ich sag mal so am Anfang noch gar nicht so viel, weil da war es noch so weit weg. Ja, also da wussten wir ja auch, dass wann der nächste Wahltermin ist. Da war das erstmal so, ja, dann viel Glück und viel Spaß so ungefähr. Kann man ruhig so dann auch sagen. Jetzt wird es oder wurde es natürlich alles sehr viel konkreter. Es hatte zu weiteren Gesprächen geführt. Und auch davon ganz unabhängig ist ja, glaube ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr viel größer geworden, dass es hier einige Situationen gibt, die für viele nicht ganz so leicht zu handeln sind gerade. Also ich bin auch in der eigenen Perspektive als Familienvater natürlich aktuell davon betroffen. Und es ist der Punkt, den meine Frau auch angesprochen hat, aber der auch gestern Abend hat mich eine Bürgerin angesprochen, gefragt, ja, Mensch, Herr Krüger, wollen Sie sich das wirklich antun? Ja, und dieses Statement, da müsste man mal vielleicht die anderen beiden Kandidaten nochmal fragen, aber also das ist ehrlich gesagt oft das, was ich als erstes höre. Willst du dir das wirklich antun? Weißt doch, was da auf dich zukommt. Ja, ich will mir das antun. Ja, und ich will mir das antun, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich einen großen Teil dazu beitragen kann, dass wir viele Sachen anders angehen können. Mhm.
Tobias, du hattest gerade davon gesprochen, dass du dir das gerne antun möchtest. War damit, kannst du vielleicht darauf eingehen, ob die Bürgerin da den momentanen Kontext gemeint hat? Also, ich sag mal, die Atmosphäre, wie miteinander umgegangen wird, oder hat die das eher so allgemein gemeint, hinsichtlich der politischen Vorhaben, die ja dann doch irgendwann anstehen würden?
Ja, also es ist, also ich will vielleicht sagen, es ist sozusagen dieser Eingangssatz, den habe ich jetzt oft gehört. Ja, also oft ist wirklich nicht untertrieben. Und ich beziehe das mehr auf den allgemeinen politischen Verfahren oder die allgemeinen Prozesse, die hier stattfinden. Wir alle wissen, dass auch ein Bürgermeister in der Gemeindevertretung ein Teil der Gemeindevertretung ist und dann seine Hand hebt oder halt nicht hebt. Also sprich, die Befugnisse sind an der Stelle natürlich dann auch relativ übersichtlich, das kann man so sagen. Und dazu gehört dann halt tatsächlich, dass da sehr viel Vermittlungsarbeit in den einzelnen Fraktionen oder für und mit den einzelnen Fraktionen und Überzeugungsarbeit erforderlich ist. Und in diesem Sinne beziehe ich das, diese Frage sozusagen von denjenigen so auf in diese Richtung. Wenn die eine Fraktion ja sagt, sagt die andere nein, weil die andere ja gesagt hat. Und genau da sozusagen sind sehr viele Probleme. Also man kann, glaube ich, die allerbesten Ideen haben und die beste Ausbildung, wenn aber tatsächlich die Gemeindevertretung komplett dahinter oder nicht dahinter stehen sollte, dann kommt man auch nicht weit. Mhm. Also und das sind halt, glaube ich, Sachen, die können in der Tat sehr aufreibend sein, weil man sehr viel überzeugen muss, gute Argumente bringen muss und dann kann man die Prozesse, denke ich mal, eher zum Erfolg führen. Und deswegen würde ich das explizit nicht auf ein problematisches Themenfeld, was hier viele gerade umtreibt, beziehen, sondern eher von allgemeiner Natur sprechen.
Wie empfinden Sie denn, wir sind jetzt Ende März 2023, wie empfinden Sie denn die momentane aktuelle Stimmung? Also wir wollen jetzt noch gar nicht über Projekte sprechen, das machen wir auch gleich, aber genau, was macht die momentane Stimmung in der Gemeinde, die öffentliche Diskussion, wie wirkt sich die auf Sie aus? Wie empfinden Sie die?
Also ich muss dazu vielleicht sagen, ich führe sehr viele Gespräche, gerade jetzt so innerhalb des letzten Monats oder wenn nicht die letzten 6 bis 8 Wochen eigentlich. Und ich kriege natürlich ein ganz gutes Gefühl dafür und eine gute Bandbreite von unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Meinungen. Und ein Thema ist in der Tat, das, was absolut hervorsticht, ist die Problematik mit der Kita- und Hortsituation. Ich hatte das eben schon gesagt, also ich habe auch die Perspektive als Familienvater. Deswegen sage ich, es ist mehr als nachvollziehbar natürlich, dass das viele umtreibt. Und ansonsten ist aber auch losgelöst von diesem einzelnen Themenfeld gibt es viel, was die Menschen hier, glaube ich, umtreibt. Also es ist nicht nur dieses eine Thema, was bei vielen zu Fragen führt oder da muss doch endlich mal was passieren. Also so oft geht es ja in diese Richtung, es kann doch nicht sein und Radwege und seit vielen Jahren und. Also es sind viele, viele Sachen, glaube ich, die hier die Menschen umtreibt.
Ja, Tobias, die Antwort war ja jetzt sehr grob und politisch gefasst, um nochmal genauer zu werden. Der Holger und Icke, wir waren ja schon im Gespräch miteinander und sind uns, glaube ich, darüber einig, dass wir die momentane Diskussionsbasis als nicht unbedingt absolut berechtigt, ja, aber nicht unbedingt zielführend für die Gemeinde empfinden. Wie siehst du denn das da?
Also Kultur auch, Diskussionskultur, die im Moment herrscht, ja.
Also ich ich teile diese Aufsicht in Teilen. Also ich sehe das auch. Ich finde da einige Sachen sehr unsachlich und es ist nicht dienlich. Also wenn man tatsächlich an einer Lösung orientiert arbeiten möchte, hilft es nichts, damit Emotionen und insbesondere unsachlichen Argumenten zu kommen. Ich kann das verstehen, weil das Problem nicht erst seit gestern besteht, sondern es fühlt sich bei vielen an wie so ein Kaugummi. Wir kriegen das Problem einfach nicht los. Deswegen, ich kann es verstehen, aber es wäre ganz sicherlich nicht mein Ansatz. Ich habe auch da, wo ich es machen kann und meine Berichte verfasst habe, dazu mich klar positioniert, dass ich es nur für richtig halte, dass man sich immer wieder sachlich damit allen Punkten auseinandersetzt. Denn damit ist niemandem geholfen. Das zum einen. Zum zweiten sehe ich aber auch oder bin fest der Meinung, warum ich gesagt habe, dass ich das nur in Teilen teile. Wir sehen ja in der Tat immer wieder diejenigen, gerade in sozialen Medien, die unzufrieden sind, die da polternd um die Ecke kommen. Und wir haben aber auch eine sehr große, ein sehr großes Bild von denjenigen, die auch sachlich, eher ruhig und ich hätte jetzt mal folgenden Vorschlag und so weiter. Also das sind dann halt auch die Gespräche, die ich führe. Deswegen will ich sagen, es ist, wenn man jetzt den Gesamtquerschnitt nimmt, ist es tatsächlich nur ein kleiner Teil aus meiner Sicht, der da emotional sehr hochgeladen agiert. Und der große Teil ist schon interessiert daran. Wir müssten doch jetzt hier mal endlich zu Potte kommen und vernünftige Ideen. Und auch das, was ich als Zuschauer in den Ausschüssen jetzt jüngst am Montag gesehen habe. Also da arbeiten viele mit Vorschlägen, auch aus den Zuschauereien zusammen, die offensichtlich konstruktiv sowas bearbeiten wollen. Aber das Klima ist teilweise stark belastet und umso mehr und umso wichtiger ist es, dass man das erkennt und dann dementsprechend auch Handlungen und Maßnahmen entsprechend in die Wege leitet, dass die auch gerade diese, dass man diese Leute mitnimmt und auch mal Perspektiven aufzeigt. Ich glaube, das ist sozusagen das, was vielen fehlt. Also es fehlt das Gefühl, wie kommen wir denn jetzt hier eigentlich raus aus dieser Misere? Mhm. Ja, und deswegen nimmt, glaube ich, das bei denjenigen immer wieder oder weiter zu.
Kommen wir denn aus der Misere raus? Also kurzfristig zumindest.
Ja, also sehr kurzfristig glaube ich nicht. Also es gibt Ansichten, die davon ausgehen, dass man kurzfristig da rauskommt, wenn man das jetzt auf eine aktuelle Krankheitswelle bezieht. Ich teile diese Ansicht nicht. Selbst wenn es jetzt in der Tat dann so sein sollte, dass wir kurzfristig einen geringeren Krankenstand haben, der dazu führt, dass alle Einrichtungen ihre Arbeit vollständig gewährleisten können, dann ist es für mich immer noch nicht ganz klar, was hat man jetzt tatsächlich dazu ins Leben gerufen oder umgesetzt, dass das dann nicht wieder passiert. Also wir haben auch gehört, dass es im Prinzip letztes Jahr im Juni schon losging und Juni ist jetzt bekanntermaßen nicht unbedingt die Zeit für eine Magen-Darm- oder Grippe-Erkältungswelle. Deswegen Fakt, also ich glaube, wir kommen da kurzfristig nicht. Also das Problem ist so tiefgreifend, dass man da tatsächlich mit mindestens mittelfristigen Weg anlegen muss. Ich will aber dazu noch sagen, dass das nicht heißt, dass man keine kurzfristigen Maßnahmen beschließt, dass man nicht jetzt zusieht, was kann man denn schnell umsetzen. Also das ist eine Bringeschuld aus meiner Perspektive. Und ich will auch fairerweise dazu sagen, es passiert ja was. Also es geschieht ja einiges. Man macht sich ja darüber Gedanken, gerade wenn wir von den neuen befristeten Stellen sprechen. Die sind ja ausgeschrieben. Es laufen Personalgespräche. Also das muss man dazu sagen. Das muss auch kommunikativ so nach außen gebracht werden. Aber das muss auch passieren. Also das ist ja toll, sondern das muss passieren. Es sollte aber sicherlich auch mehr passieren und es sollten allen klar sein, dass man so tiefgreifende Probleme nicht innerhalb kürzester Zeit löst.
Was sind deine größten Stärken?
Meine Stärken sind, dass ich stets für neue Projekte, neue Aufgaben, neue Herausforderungen und neue Probleme aufgeschlossen gegenüberstehe, die anpacken kann, starkes Durchhaltevermögen habe, dass ich die einzelnen Punkte tatsächlich so abarbeiten kann. Und ich glaube auch, losgelöst, und da will ich auch immer wieder nochmal den Finger an die Wunde legen. Es geht hier nicht nur um die Hort- und Kita-Problematik. Also ich verstehe auch einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin hier in unserer Gemeinde mittlerweile so ein Stück weit als Krisenmanager. Also wir haben die Corona-Pandemie hinter uns gehabt. Wir haben jetzt die Hort- und Kita-Situation. Wir haben andere Probleme. Also wir standen bis es zeichnet sich ab, dass wir vielleicht die schwarze Null jetzt hinkriegen, stand gestern. Aber ansonsten sind wir da sozusagen auf sehr dünnem Eis, dass wir in ein Haushaltssicherungskonzept gelangen. Also es ist, ich glaube, das Arbeits- oder Tätigkeitsprofil eines Krisenmanagers ist hier gefragt. Und da sehe ich eine ganz klare Stärke von mir, dass man die erstmal erkennt, die Probleme offen anspricht und sagt, wo sind wir gut aufgestellt, wo sind wir nicht gut aufgestellt, und dann anhand einer ordentlichen, soliden Datenbasis dann Maßnahmen einleitet.
Mit dem, was ich jetzt gleich sage, bewege ich mich auf sehr dünnem Eis, und liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt es mir nicht übel, aber ich komme nun mal aus Berlin und beschäftige mich mit Veränderungen, und was man natürlich im ländlichen Raum, aber nicht nur im ländlichen Raum, natürlich auch in Städten, überall in der Welt immer sieht, ist, dass manche Menschen etwas schneller mit Veränderungen umgehen können und manche sehr stark noch alten Zeiten anhängen, ne? Und das sieht man ja in der Kita-Debatte sehr gut. Also neben dem ganzen Problematik mit Anzahl der ErzieherInnen und Kita-Plätzen und so weiter, spielt ja auch immer so die Frage der Veränderung mit. Und ich möchte jetzt gar nicht von Ihnen unbedingt eine Einschätzung, ob die Veränderungen, die passiert sind in der Kita, richtig oder falsch waren, sondern mich würde vielmehr interessieren, Sie haben ja von Veränderung gesprochen und Sie stehen ja auch dafür, für Veränderungsmanagement. Wie wollen Sie die Menschen, die sagen, oh nee, das war aber doch früher alles viel besser, und ich glaube, so viel sind es gar nicht, aber trotzdem muss man die ja auch mitnehmen. Wie wollen Sie die mitnehmen?
Also ich halte da jeweils den Schlüssel zu einem erfolgreichen Umsetzen von Veränderungsprozessen immer, der liegt in der Kommunikation und in der Transparenz. Also ich habe es insbesondere bei der letzten Ortsbeiratssitzung in Mellensee gesehen. Da war ein nicht zu unterschätzender Anteil der Einwohner, die sich sehr kritisch gezeigt haben in Hinsicht auf ein Programm oder Tagesordnungspunkt, der mit einer baulichen Weiterentwicklung oder Verdichtung zu tun haben soll. Es herrscht bei dem Teil, der sich da geäußert hat, eine nicht zu unterschätzende, Furcht oder Angst vor Veränderung, obwohl gar nicht viel Informationen vorlagen. Also das macht es für mich nochmal bezeichnender. Also man hat erstmal so das Gefühl, oh, das ist nicht gut. Aber man müsste ganz objektiv sagen, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was passiert da, was ist geplant. Also wir haben ja hier eine Überschrift sozusagen und wissen eigentlich gar nicht, was passiert. Ist es vielleicht sogar gut für uns? Was hat das für Auswirkungen oder auch negative Auswirkungen? Sondern es hat sich da deutlich zum Beispiel gezeigt, es war eine große Befürchtung oder ein Veränderungshemmnis zu erkennen. Und da sehe ich dann in der Tat den Ansatz nur als richtig, dass man den Leuten tatsächlich sagt, was haben wir denn für Vorteile, und auch ganz klar aufzeigt, was hat alles miteinander für Auswirkungen. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass wir sagen, die Auswirkungen oder die Belastungen wären zu groß für uns, wir können das nicht in Kauf nehmen, dann hat man ein Ergebnis. Aber wenn ich die nicht mit offenem Blick mich diesen Sachen näher und den Leuten probiere, die Angst zu nehmen. Und das funktioniert nur, indem ich mit denen rede. Und da können die Formate unterschiedlicher Natur sein. Also das hängt dann natürlich davon ab, über welches Themenfeld wir sprechen. Ich kann das machen im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Ich kann eine Bürgerversammlung machen. Ich kann eine große Einwohnerfrage oder Diskussionsrunde initiieren. Das will ich immer themenabhängig betrachtet sehen. Aber ich halte es dann nur für richtig, weil ich teile ganz klar diese Auffassung, es gibt einen großen, nicht zu unterschätzenden Anteil der Menschen, die sagen, es ist doch alles gut, so wie es ist, oder früher war es auch gut und das ging doch auch. Wir leben aber nun mal in einer ständig sich weiterentwickelnden Zeit, und da müssen wir auf die Leute drauf zugehen, und das halte ich für wichtig. Und da keine Gräben schaffen, zu sagen, die einen sind dafür und die anderen sind dagegen, sondern tatsächlich diejenigen, die Ängste und Befürchtungen haben, mit guten Argumenten abzubauen und auch aufzuzeigen, was haben wir denn für Vorteile.
Mich würde noch so einiges interessieren. So langsam läuft unsere Zeit ab, aber so ein bisschen Zeit haben wir noch. Sie waren ja in Neukölln, oder nein, Sie sind in Neukölln tätig. Und in Neukölln gab es ja in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, oder so, zwei sehr charismatische Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Heinz Buschkowski und Franziska Giffey. Nun kann man Neukölln, ich sag mal glücklicherweise, nicht mit am Mähensee vergleichen, obwohl mir manchmal die Quirligkeit der Stadt hier schon fehlt, aber ich bin nun mal aufs Land gezogen und ich liebe die Gemeinde. Jetzt quatsch ich schon wieder hier, ja, aber das macht nichts.
Nein, das hört sich dann super an.
Hört sich super an. Ach, aber ich höre mich, auch manchmal gern selbst reden.
Ja, ja.
Aber meine Frage läuft darauf hinaus, gibt's etwas bei einem der beiden oder bei beiden vielleicht sogar, von dem sie lernen können? Oder was sie toll fanden an den beiden? Oder an einem der beiden?
Ja, also ich finde besonders prägend und von außerordentlichem Vorteil, dass Herr Buschkowski viele Sachen so angesprochen hat, wie sie sind. Also er hat sich nicht diesem politischen Sprachgebrauch angenommen, also zumindest da, wo die Probleme sind. Er hat sie angesprochen, er hat den Finger an die Wunde gelegt. Es mag mal dahingestellt sein, ob tatsächlich dann auch deswegen immer die richtigen Schlüsse und die richtigen Umsetzungen erfolgt sind. Aber ich nehme mir da ganz klar mit, und das finde ich immer wieder wichtig, dass man die Sachen auch so anspricht, wie sie sind, und auf Probleme hinweist und das nicht totschweigt im Prinzip oder um heißen Brei redet. Also dieses Direkte, das muss definitiv sein, und das hat er für mich in einer sehr guten Form gemacht. Frau Giffey finde ich dahingehend nachhaltig gut. Sie hat genau dieses Kommunikationsmittel sehr ausgiebig gewählt. Also ich war oft genug hört sich vielleicht ein bisschen zu viel an, einige Male Teilnehmer als Zuschauer in Podiumsdiskussionen, die sie durchgeführt hat in Schulen, gerade da in den Brennpunkten. Da ging es um sehr viel unterschiedliche Themen. Sie hat sich die Zeit genommen, hat sich auf die Bühne gesetzt, hat sich die Sorgen und Nöte angehört, hat ihre Meinung dargestellt. Also sie ist mit dem Ohr an der Straße, will ich mal sagen, gewesen. Für meine Perspektive ist das nämlich genau wieder dahin, gehend zu dem vorherigen Punkt. Hör dir an, was die Leute für Probleme haben. Hör dir die Perspektiven und Sichtweisen an. Und nur so kann man gezielt auch darauf zugehen und auch Ängste abbauen. Also das ist, fand ich bei ihr sehr prägend.
Nun ist es ja so, dass die anderen beiden Kandidaten und Kandidatinnen, ich gendere eigentlich auch gerne, also könnte ich jetzt auch sagen KandidatInnen.
Okay. Ja, tob dich aus.
Von Fraktionen unterstützt werden. Sie haben sich, so viel wir wissen, bisher nicht von der Fraktion unterstützen lassen. Planen Sie das noch? Oder ziehen Sie das durch, dass Sie sagen, ich bin unabhängiger Kandidat?
Ja, also ist es genau richtig, wie Sie es gesagt haben? Ich bin nirgendwo Parteimitglied und auch nicht in der Fraktion anhängig, was ich gemacht habe, aber das sind schon fast zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich habe allen Fraktionen ein Gesprächsangebot unterbreitet, also mit Bekanntgabe der Kandidatur, um zum einen, dass diejenigen sich selbst ein Bild von mir machen können, und ich halte es für außerordentlich wichtig, gerade in der Funktion des dann Bürgermeisters. Es funktioniert ja nichts alleine. Also man muss ja gut miteinander auskommen und zusammenarbeiten, und von dahingehend finde ich es wichtig, also meinen eigenen Leitlinien getreu gleich von vornherein ein Gesprächsangebot zu unterbreiten. Der bin ich, dafür stehe ich, ihr könnt mit mir reden, ihr könnt folgende Fragen stellen und so weiter und so fort. Das war erstmal der Startpunkt. Ich bin in keiner Fraktion und auch in keiner Partei, weil ich mir davon erhoffe und davon bin ich fest überzeugt, dass die Lösungen und die Schritte, die unternommen werden, oftmals durch, ich sag's jetzt mal, auch wenn es hier in abgespeckter Form maximal vorliegt, sowas wie ein Fraktionszwang begrenzt ist oder auch zu tiefe Verwurzelungen. Also ich mache das mir eher zum Vorteil, dass ich da neutral und objektiv bin, nicht zu verwurzelt, nicht zu sehr in Netzwerken gestecke und auch nicht dieses, also das will ich jetzt, das muss ich klarstellen, nicht den anderen beiden Kandidaten unterstellen, um Gottes Willen, sondern allgemein eher, ich habe nicht dieses Ortsteil-Denken, sondern ansonsten würde man, glaube ich, da was noch nicht so ganz verstanden haben, worum es beim Bürgermeisteramt geht. Dieses Ortsteil-übergreifende Denken ist hier der richtige Punkt. Und in den Fraktionen ist es so, ich hatte auch mit einigen Gespräche, habe da mich vorgestellt, aber es geht nicht darum, aus meiner Sicht zu sagen, ich möchte partout explizit eine Fraktionsunterstützung. Wer mich unterstützen möchte, der soll das anhand meiner Auffassung und meiner Leitlinie und meinen Punkt machen.
Wir haben viel über Probleme geredet, und das muss man ja auch, aber wir haben auch ein bisschen über Lösungen geredet. Mich interessieren auch so ein bisschen Visionen. Also ich bin ja bewusst nach Amellensee und dann noch bewusster nach Klausdorf gezogen, weil ich die ganze Gemeinde, also nicht nur Klausdorf, Klausdorf natürlich mit dem See, aber die ganze Gemeinde so wunderbar und schön und vielfältig und spannend finde. Wie sehen Sie die Gemeinde? Was gefällt Ihnen an der Gemeinde? Und wie sehen Sie die Zukunft der Gemeinde? Was ist Ihre Vision? Also auch mit den 8 verschiedenen Teilen, wie wächst die zusammen? Das würde mich nochmal interessieren. Es waren mir jetzt mehrere Fragen, aber vielleicht kriegen Sie das
auch. Ja, aber also ich bin dankbar für die Frage, weil da komme ich dann auch endlich mal zu dem Punkt, wo ich auch aus meiner Sicht diese positiven Sachen mehr herausstellen kann. Also wir hatten natürlich damals, als wir gezogen sind, auch uns ein Bild gemacht, das hatte ich angesprochen. Und dieses Bild wurde so bestätigt, dass ich sage, wir fühlen uns hier wohl, das ist genau das, was wir wollten. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass alles perfekt ist und dass man sich nicht weiterentwickelt. Und wir sind unumstritten, wir sind eine Zuzugsgemeinde, wir haben kontinuierlichen Einwohnerzuwachs, wir haben ausreichend Bebauungsplangebiete ausgewiesen und es ist unstrittig, dass wir weiter wachsen werden. Jetzt geht's darum, aus meiner Sicht zu sagen, wie kriegen wir denn das alles so auf die Reihe, dass wir die Infrastruktur mitwachsen lassen, inklusive Hort, Kita. Später müssen wir an die Schulplan, also wir sollten jetzt daran denken, aber für die Kinder, die jetzt im Hort und an der Kita sind, da sollte man dann auch den nächsten Schritt bedenken, dass wir auch an der Schulplanung denken. Und das gilt es definitiv zu gestalten. Also da sehe ich, wir haben, da wären wir wieder beim Problem, aber da sehe ich sehr viel Luft nach oben. Aber ich sehe das Leitkonzept, was wir hier haben, das ist sehr schön umschrieben mit sanfter Tourismus. Und ich finde in dem Leitkonzept sehr, sehr viele Punkte, die beschrieben sind, sehr gut. Es ist qualitativ umfangreich ausgeführt. Und genau da sehe ich unsere Gemeinde. Also wir brauchen und können und sollen ihn bewahren, unseren landschaftlichen und speziellen Charakter. Daran würde ich nicht annähernd rütteln wollen. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch sehr viel schlummerndes Potenzial. Also gerade, wir sehen hier durch das Engagement von vielen, den Ausbau, das Beschildern von Wanderwegen, die werden auch gut benutzt, in Anspruch genommen. Wir sehen diese Rastplätze, die wir haben, einfache Sitzbänke. Also da sieht man es ja, also da gibt es eine Entwicklung und das halte ich für richtig, dass man das so weiterentwickelt, dass man diejenigen, die da fleißig am Tun und Machen sind, unterstützt. Und dahingehend sehe ich auch sehr viel Potenzial noch im Thema Tourismus, ohne dass wir davon ausgehen müssen, dass wir Menschenmassen hier haben und alles wild zugeparkt wird und der Müll uns zum Ersticken bringt. Also es gibt da, glaube ich, sozusagen mehr als schwarz und weiß. Und ich sehe uns halt gerade bei einem ziemlich niedrigen Level. Und ich will das definitiv so erhalten. Aber strukturell definitiv können wir da mehr partizipieren, auch in finanzieller Hinsicht. Und vielleicht, weil es waren ja auch mehrere Fragen, was ich halt auch ausgesprochen betonen möchte, ist, das, was mir jetzt hier immer wieder begegnet ist, also auch in den letzten 10 Jahren, jetzt nicht nur unbedingt in jüngster Zeit, wie viele Leute hier ehrenamtlich tätig sind. Und da ist es explizit nicht nur in Anführungszeichen die Feuerwehr oder die Feuerwehren, sondern in allen Bereichen. Also ich habe da sehr viele Eindrücke bis jetzt gewinnen können. Und ich will mal behaupten, ohne die Aufgaben oder die Tätigkeiten, die da ehrenamtlich hier durchgeführt werden, wären wir längst nicht so weit oder hätten längst nicht das Angebot, was wir jetzt haben. Und wir haben eine ganze Menge. Und genau das sollte man auch anständig in Anführungszeichen vermarkten. Da können wir auch stolz drauf sein. Das können wir zeigen. Wir tun und wir machen. Und dann gilt es aus meiner Sicht, das nicht nur wertzuschätzen, weil wertzuschätzen ist ein schöner Begriff, aber viel wichtiger ist es tatsächlich dann auch zu leben. Also da die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Bauhof, da wo der Bauhof unterstützen kann, oder auch, dass Beschlüsse durchgeführt werden, dass es zum Beispiel Stromgeneratoren oder Netzwerkanschlüsse für Strom gibt, wenn Veranstaltungen durchgeführt werden und. Also da gibt es wieder viel Potenzial und das halte ich für ausgesprochen wichtig, dass man das betont, was wir hier für wunderbare Einwohnerinnen und Einwohner haben, die hier so viel machen und so viel anbieten und das daran gilt es anzuknüpfen.
Ja, stellvertretend danke für alle Ehrenämtler für das schöne Kompliment.
Ja.
Ich habe noch eine letzte Frage. No. Wenn du Bürgermeister wärst, wird dir das Polizistendasein nicht fehlen?
Nee, davon gehe ich nicht aus. Also ich habe mir, also es ist ja keine Spontanreaktion, will ich mal sagen, sondern ich habe mich ja halt, wie gesagt, auch durch die Studiengänge darauf vorbereitet und auch durch zusätzliche Lektüre, die ich und durch Einlesen in die ein oder andere Unterlage darauf vorbereitet, so dass ich fest davon ausgehe, dass es mir nicht fehlen wird. Ja, also das für mich ist Zeit für den nächsten Schritt und dementsprechend tue ich alles dafür, dass ich diesen Schritt auch erfolgreich dann gehen kann.
Jo.
Tobias Krüger, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Jo. Sehr aufschlussreich.
War schön bei dir.
Ja, das freut mich. Ja. Ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank. Mhm.